Und wir haben Gäste im Studio vom Bündnis Nachhaltige Mobilität Steinlachtal, Frau Rüll, Frau Jung und Herr Göltenbrot. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Vielleicht klären wir erstmal, wie Sie zu dem Bündnis gekommen sind und was Sie daran bewegt. Frau Rüll.
Ja, die Bewegung gegen die B27 neu ist schon 46 Jahre alt. Unser Bündnis ist ganz jung. Wir sind quasi ein neuer Zusammenschluss, weil jetzt das Planfeststellungsverfahren läuft und wir die Notwendigkeit gesehen haben, die vielen unterschiedlichen Gruppierungen, die es schon gibt, zu bündeln, um gemeinsam koordiniert den demokratischen Möglichkeiten folgend dagegen vorzugehen, dass die Trassenführung so durchgeführt wird, wie sie jetzt geplant ist.
Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden?
Durch das Planfeststellungsverfahren bin ich ehrlich, also dass die B27 neu geplant wird, das war natürlich immer schon im Ohr, aber es gab zum Beispiel 2019 eine Vorstellung in Mössingen, die ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen, weil ich total in Arbeit war. Und jetzt bin ich nicht in Arbeit und habe quasi Zeit, mich da mit zu beschäftigen auch und meine Kräfte da einzusetzen. Und ich bin persönlich auch betroffen als Mössinger Bürgerin. Und habe mich eingelesen und mich damit beschäftigt. Und je mehr ich in die Materie eingestiegen bin, umso mehr habe ich festgestellt, dass man dagegen was unternehmen muss.
Frau Jung, Ihr Weg zum Bündnis.
Ja, mein Weg zum Bündnis ist so, dass mein Mann eben erster Vorsitzender vom NABU Ofterdingen ist. Und ich bin erst vor 9 Wochen eben nach Ofterdingen gezogen. Und er hat mir immer wieder erzählt, da soll eine Straße gebaut werden durch das Streuobstgebiet. Und wir waren dann auch einmal und ich habe mir das angeschaut und habe, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, also da muss ich einen Brief schreiben ins Tagblatt. Und das hat mich so aufgewühlt. Und dann war es die Möglichkeit, dass man in die Bürgersprechstunde vom Regierungspräsidium gehen konnte. Das habe ich dann auch gemacht, habe mir dort das erste Mal also diesen großen Plan angeschaut, wo eben ganz genau zu sehen ist, wie die Trasse verläuft. Und ja, das hat mich so beschäftigt, dass ich dann beschlossen habe, die gesamten Unterlagen mir im Rathaus Ofterdingen anzuschauen, einen Einblick zu nehmen und für mich herauszufinden, was ist denn das Lesenswerteste an diesen ganzen Unterlagen. Und als dann der NABU Nähren beschlossen hat, es gibt ein erstes Treffen aller NABU-Gruppen, die betroffen sind, bin ich da auch hingegangen und habe eben meine Bereitschaft gezeigt, diese Unterlagen gemeinsam mit den anderen zu lesen und die Stellungnahme zu schreiben. Und somit bin ich also in diese Thematik hineingekommen.
Und die Pläne hängen hier im Studio auch, ne? 2 Meter auf 1,40 oder wie war es? Ja?
Ja, genau. Also das ist so, dass das Regierungspräsidium die gesamten Unterlagen für die Bevölkerung auf der Homepage zur Verfügung stellt. Und wir haben uns das eben heruntergeladen. Und diese Pläne habe ich jetzt in der Druckerei eben anfertigen lassen, damit wir für die Öffentlichkeit eben anschauliches Material haben und somit eben unser Anliegen auch nochmal visuell verstärken können.
Und wir schaffen das dann mit Erklärungen, aber das Studio sieht auf jeden Fall anders aus heute. Herr Göltenbrot, Ihr Weg zum Bündnis Nachhaltige Mobilität.
Mein Weg zu diesem Bündnis geht über meinen Wohnsitz Nähren. Dort wohne ich seit 1981. Und schon damals war dieser Plan ein Plan. Und das Merkwürdige ist, dass er dann in den 90er Jahren sich so langsam mehr oder weniger verifiziert hat, auch in ersten Unterlagen, dass er dann etwa vor 20 Jahren in ein Stadium kam, wo es hieß, so, jetzt muss man entscheiden. Damals war Gemeinderat, ich war auch mal Gemeinderat in Nähren. Und da wurde dann ziemlich klar, also wir Nährener wollen mit dieser Sorte von Trasse nichts zu tun haben. Und das ist sogar ein Gemeinderatsbeschluss. Worauf das Regierungspräsidium das Ganze um einige Meter verschoben hat, damit sie kein Gelände von Nähren berührt. So ist der heutige Stand der Dinge. Sonst ist alles uralt. Ich bin gleichzeitig Biologe und mit speziellem Ausrichtung auf Agrarökologie. Und war zuletzt an der Uni Hohenheim tätig, habe dabei auch die Studenten, die sich über den Jugend-NABU sozusagen für die Trasse und für die Wildwege interessiert haben, auch kennengelernt zum Teil. Und muss sagen, wer sich da als betroffener Bürger oder gar als interessierter Naturliebhaber nicht engagiert, um zu verhindern, dass die billigste und auch die, sagen wir mal, brutalste Lösung durchgezogen wird, dem kann man dann nicht mehr helfen. Der soll dann bitte aus dem Steinlachtal ausziehen und irgendwo in die Großstadt gehen, in ein Hochhaus.
Starke Worte. Was ist da eigentlich jetzt geplant hier? Eine Strecke zwischen Nähren und Bodelshausen. Da läuft jetzt schon die B27 und die soll verlegt werden. Ein wenig und verbreitert, vierspurig ausgebaut. Ja. Was genau ist geplant?
Genau ist jetzt geplant, dass eben ein Stück die bisherige Trasse genutzt wird und dann abschwenkt über mehrere Bäche, über Felder und Wiesen und eben dann auch landwirtschaftliche Fläche betroffen ist und einen großen Bogen macht um den Berg von Ofterdingen herum, wo unser Friedhof oben drauf ist, durch ein wunderschönes Streuobstgebiet, zusammenhängende landwirtschaftliche Wiesenflächen und dann eben von der Kuppe von Ofterdingen dann runtergeht wieder auf die bestehende Trasse. Diese Strecke, wo neu gebaut wird oder wo eben Baustellenmaßnahmen ergriffen werden, ist 6,9 Kilometer lang.
Und wie kommt es, dass es vor 46 Jahren angefangen hat? Oder wie hängt das alles da zusammen, dass das trotzdem durchgezogen wird?
Also von meiner Sicht aus ist es so, die Erweiterung unter den damaligen politischen Gegebenheiten, der Ausbau des Straßenbaus für eine Optimierung des Autogeschehens war allgemeiner Konsens. Und da war immer sozusagen diese wichtige Durchgangsstraße von Rottweil bis nach Tübingen war immer hoch belastet, weil es über die Autobahn relativ weit in diesen Bereich ist. Und das ist so die direkte Strecke von anno dazu mal von Postkutschenzeiten. Und jetzt wurde das langsam in die Planung genommen, aber es wurde nicht eine Gesamtplanung im eigentlichen Sinn gemacht, sondern eine Teilplanung. Mit dem Ergebnis, es wurden immer Brocken gebaut. Und das über die Zeiten. Sodass der eigentliche Sinn, nämlich Staus zu vermeiden, einen guten Durchfluss zu kriegen, überhaupt nie bis zum heutigen Tag in irgendeiner Sinnhaftigkeit erreicht wurde. Vor allem auch, weil hier vor Tübingen nach wie vor die Planung ja mehr oder weniger in den Kinderschuhen oder in irgendwelchen, was weiß ich, Unterwanderschuhen oder sonstigen Schuhen sitzt und nicht weiterkommt. Und deshalb würde auch solch ein Ausbau, wie er jetzt wieder dieses Streckenabschnitt ist, eigentlich von der verkehrspolitischen Situation, selbst von anno Tubak, gar nichts bringen. Sondern man muss das in ein gesamtregionales Verkehrskonzept einbinden, das Ganze. Da gehört die Eisenbahn dazu, da gehören die veränderten Arbeitsbedingungen dazu, da gehört jetzt seit neuestem auch Online-Office dazu als Entlastungsebene. Und dann kann man sinnhafte und vielleicht auch richtige Berechnungen machen, was für ein Aufkommen man hat. Und nicht sozusagen Pi mal Daumen einmal schätzen, so wird es aussehen, das wird sein. Das heißt, es ist ein veraltetes Konzept, das ausgegraben wurde, das sozusagen durch die Instanzen geschleust wurde und jetzt zur Bewilligung vorliegt für einen Abschnitt, nicht für das Ganze.
Und was sind die Argumente für diese Trasse jetzt? Ist ein bisschen eine Ersparnis da dann für 30 Sekunden auf der Strecke von 7 Kilometern oder was gibt's da? Was bringen die vor?
Also die Strecke wird verlängert und auf dieser verlängerten Strecke ist kein Zeitgewinn. Und solange es den Schindau-Basistunnel in Tübingen nicht gibt, steht man spätestens dort wieder.
Also der Punkt ist, der wahrscheinliche Punkt ist, sind die Kosten. Ja? Das bedeutet, es wurde mit einem bestimmten Betrag kalkuliert, aber es wurde nicht dabei berechnet, dass das eine optimale Lösung sein würde, sondern es ist die Minimallösung, um einen Ort zu entlasten, durch den wirklich querschnittsmäßig eine Straße zieht, so wie ursprünglich in Dusslingen auch. Und anstatt man nun hergegangen wäre und gesagt hat, Leute, wenn wir schon in die Planung reingehen, dann wollen wir doch versuchen, mit wenig Strecke und wenig Landschaftsbelastung auszukommen und nicht etwas erreichen, was vielleicht einige Minuten an Zeit sozusagen tatsächlich einspart und was einem Ort sozusagen Entlastung bringt, aber was insgesamt, wenn ich die ökologischen Kosten mit einrechnen würde, die in keiner Weise bis jetzt eingerechnet sind, also es ist kein Baum kalkuliert, der wegkommt, es ist kein Vogel kalkuliert, der gehen muss, es ist nichts an sozusagen landschaftszerstörerischen Maßnahmen wie Erdverhäufungen und so weiter Ausgleichsflächen überhaupt reinkalkuliert in einer sinnhaften Weise oder in einer echten Weise, dann käme man wahrscheinlich sehr nahe an den Punkt, der die Tunnellösung kosten würde. Die kostet nämlich ungefähr 70 Millionen mehr als das, was jetzt angeboten wird und würde Straßenverkürzung machen, also Zeitverkürzung, würde die Landschaft nicht belasten in irgendeinem Sinne, die man also so hat, wenn es jetzt hier so kommt, wie es geplant ist. Und als drittens würde natürlich selbstverständlich genau all die Vorteile bieten, die man ja haben will. Deshalb, es ist eigentlich nur auf der Finanzebene erklärbar, die 70 Millionen, wenn wir sie sparen, weil man das Ganze durchdiktiert hat bis in die Bundesebene und von dort aus das grüne Licht ja bekommen hat, sonst könnte man kein Planfeststellungsverfahren machen. Und jetzt versucht man es durchzudrücken.
Wer ist das? Wer ist dieses Mann? Wer versucht es durchzudrücken?
Also das ist das Regierungspräsidium. Angeordnet ist die Straße vom Bund. Und das Regierungspräsidium soll das für den Bund jetzt eben umsetzen. Im Regierungspräsidium sind davon unter anderem natürlich das Baureferat betroffen. Auch das Naturschutzreferat ist mit beteiligt. Und ich denke auch, dass in Bezug auf Wasser natürlich, weil hier auch das Wasser natürlich eine Bedeutung hat.
Inwiefern?
Das hängt damit zusammen, dass der neue Trassenverlauf, wie er jetzt eben geplant ist, eben auch Bereiche betrifft, wo zum Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel der Steinlachaue, die eben mit einer Brücke überbaut werden soll. Die Steinlach ist ein Bach, der sich von Mössingen nach Ofterdingen schlängelt. Ein Großteil davon ist noch sehr naturnah, also wenig verbaut oder verrohrt und besitzt einen Auwald. Und das gibt es nur noch sehr selten. Er ist auch sehr tierreich, dieser Auwald. Auch Fledermäuse jagen da nachts. Es sind Wasseramseln vorhanden, Gebirgsstelzen und auch noch andere Tiere. Und diese Bachaue ist Retentionsrückhaltebecken, sage ich jetzt mal. Das heißt also, bei einem Hochwasser, nach einem Starkregen, würde diese Bachaue eben das Wasser zurückhalten und dann ganz langsam eben erst wieder abgeben. Das heißt somit, dass weniger Wasser dann nach Ofterdingen reinfließt und dort eben dann das Hochwasser minimiert wird. Also sprich, Keller würden dann gegebenenfalls nicht so intensiv überlaufen. Und das ist auf der Trasse eben, die jetzt gebaut werden soll, an manchen Stellen. Hinzu kommt natürlich auch, dass Grundwasser betroffen ist. Das heißt also, man wird ja an manchen Stellen die Straße tiefer legen, also bis zu 12 Meter. Also man muss sich da vorstellen, man versenkt mal kurz ein Haus. Und dort kommt man in Bereiche hinein, also Erdschichten, wo gegebenenfalls auch mit Grundwasser zu rechnen ist. Das heißt also, dieses Grundwasser würde erstens mal die Baustelle fluten und zweitens natürlich fehlt uns das dann auch im gesamten Körper des Bodens und natürlich, ich habe jetzt hier besonders im Gedanken, eben dieses Streuobstparadies am Ofterdinger Berg.
Aber diese Probleme, die Sie da ansprechen, stellen keine Gefahr dar für die Genehmigung. Also da die Wasserämter geben da winkendes durch, oder?
Ja, also ich habe jetzt in den Unterlagen, die ich gelesen habe mit meinen Mitstreitern, nichts finden können, was jetzt so gesehen dagegen spricht. Aber es ist natürlich immer damit zu rechnen, dass natürlich da auch Erdschichten einkrachen, wenn da zu viel Grundwasser kommt. Also man muss da natürlich auch mit Bewegungen im Erdboden rechnen. Es verdichten sich natürlich die Arbeitsstreifen, wo die Baustellenfahrzeuge fahren, und somit eine Verdichtung im Boden führt dazu, dass der Boden auch kein Wasser mehr aufnimmt.
Wie sieht es aus bei den Ofterdingern? Sind die, die betrifft es ja auch, aber wenn da Entlastung prognostiziert wird, sind die dann eher dafür, dass es kommt?
Also ich bin jetzt Bewohnerin von Ofterding. Ich kann jetzt sagen, dass der Gemeinderat und der Bürgermeister für die Straße gesprochen haben. Wir sehen auch natürlich, dass Bürger an der jetzigen Trasse entlang sehr stark belastet sind. Das kann man nicht wegreden, das ist wirklich so. Und es ist auch so, dass man den Lärm der Straße natürlich schon in den Ort auch reinhört. Und somit denke ich mir natürlich schon, also die Ofterdinger sind belastet und sie würden natürlich schon sehr gern sehen, dass eine Entlastung für den Ort kommt. Jetzt muss ich aber dazu sagen, wenn man die Unterlagen liest und dann natürlich merkt, wie viel Zerstörung auch diese Straße mit sich bringt, muss ich als Ofterdinger Bürgerin jetzt sagen, also ich kann das jetzt nicht so mittragen, obwohl ich auch die Straße höre in meinen Garten hinein und auf meine Terrasse. Aber das, was dort zerstört wird mit dieser neuen Trassenvariante, ist für mich gewichtiger als jetzt der Lärm momentan.
Also man wiegt da auch, muss abwägen, was eben Folgekosten, die nicht mit einberechnet sind in dieser Planung, die auch die Ofterdinger betreffen, die dann hinterher vielleicht weniger hören.
Also wenn ich das einwerfen darf, die Ofterdinger wollen, dass die oberirdische Straße durch ihren Ort verschwindet oder wegkommt. Sie wollen, und das ist sehr genuin und das ist auch sehr berechtigt, dass diese Ortszerschneidung in irgendeiner Weise aufhört. Aber es wurde ihnen ja gar keine Alternative im ernsten Fall angeboten. Die wären mit einer Tunnellösung, da bin ich absolut davon überzeugt, genauso gut bedient, wie es die Dusslinger ja auch sind. Ja? Denn dann haben sie tatsächlich gar keinen Großlärm mehr in der Oberfläche, denn von oben, von der Trasse runter, über die diversen Brücken und so weiter, da dürfen wir sich keine Illusion hingeben, dass da der Schall nach oben verlegt wurde, der sauber übers ganze Tal fegt. Und dann sogar die Bereiche von Ofterdingen betrifft, die hinten am Hang Richtung Wald rammert, ja, sich ansiedeln als Edelwohnplätze. Nicht nur die Industriebereiche, die jetzt im Augenblick von der jetzigen Straße hauptsächlich betroffen sind. Entlang der Straße, die jetzt besteht, ist ja hauptsächlich auf der einen Seite so oder so alles Industriebereich. Also ich würde sagen, wenn ein Ofterdinger eine Alternative angeboten bekommen würde in Form einer Tunnellösung, könnte ich mir gut vorstellen, dass eine Mehrheit dann dafür ist. Wenn das sozusagen tatsächlich als Angebot stehen würde.
Wieso hat es in Dusslingen geklappt und klappt in Ofterdingen nicht?
Da müssen Sie das Regierungspräsidium fragen. Oder den Herrn Herrmann oder den Herrn Scheuer oder sonst jemand.
Naja, es war halt auch so, dass die Dusslinger von Anfang an gesagt haben, also am Anfang hieß ja, wir machen eine Umgehung von Dusslingen. Und da war es dann wirklich so, dass der Bürgermeister gesagt hat, nee, also so nicht. Für uns ist nur der Tunnel wirklich die Lösung. Es sind die baulichen Gegebenheiten in Dusslingen anders gewesen. Also wir haben eine recht nahe Bebauung der B27. In Dusslingen war das jetzt nicht ganz so. Also da war auch wirklich die Möglichkeit stark gegeben, eben diesen Tunnel zu bauen. Also diese große Baustelle eben auch einzurichten. Wie das in Ofterdingen dann funktioniert, müssen wir einfach schauen. Ich denke, dann braucht es dann einfach pragmatische und ideenreiche Lösungen.
Jetzt ist ja schon relativ, Pläne sind schon relativ weit gedungen und hängen hier ja schon auch an der Studiowand. Wie würde der eigentliche Fortschritt jetzt da weitergehen? Wie würde die Planung und Umsetzung gehen, wenn nicht noch was passiert?
Also es ist aktuell so, dass wir im Planfeststellungsverfahren sind. Das heißt also, das Regierungspräsidium geht mit ihrer gesamten Planung an die Öffentlichkeit. Und die Bürger haben jetzt das Recht, die Unterlagen einzusehen und haben auch das Recht, Einspruch zu persönlichen Einspruch zu machen. Das heißt also, man schreibt persönlich ans Regierungspräsidium und beschreibt seine Betroffenheit durch diese Straße. Das erfolgt bis zum 2. Oktober. Dann ist es so, dass diese ganzen Einsprüche eben vom Regierungspräsidium gesichtet werden und dann eben noch einmal einen öffentlichen Termin es gibt, wo eben dann ausgewählte Stellungnahmen noch einmal oder ausgewählte Einsprüche dann nochmal gehört werden. Natürlich auch die Stellungnahmen von vielleicht Gemeinden, Gemeinderäten oder auch natürlich von den ganzen Verbänden. Und dann wird es so sein, dass eben eventuell vielleicht noch Planungsveränderungen erfolgen könnten.
Also die Zeit drängt. 2. Oktober ist nahe.
Ja, der 2. Oktober ist nahe und deswegen sind wir heute hier, um eben auch Ihren Radio-Zuhörern eben momentan die Situation zu beschreiben und eben auch diese Dringlichkeit nahezubringen, dass man einen Einspruch machen kann, und das, weil wir halt auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gerade leisten.
Also fester Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens ist ja, dass die Bürger sich beteiligen können und sollen. Und unser Eindruck ist, dass bisher zu wenig Informationen geflossen sind, als dass die Bürgerinnen und Bürger sich wirklich damit beschäftigen konnten. Und es gibt zum Beispiel keine 3D-Visualisierung vom Regierungspräsidium, was wir sehr seltsam finden, wenn man so ein großes Projekt plant, das solche Konsequenzen für die Landschaft, für die Natur bedeutet. Es gibt da, man nennt es dann in den Beurteilungen, wird es dann beschrieben als technische Überprägung. Also man, Mössing wirbt mit dem Streuobstwiesenparadies und es wird dann eben so sein, dass wenn man da entlangläuft, dass man eigentlich nur auf den Autobahndreieck schaut und auch den entsprechenden Lärm hat. Deswegen versuchen wir, die Menschen zu informieren, dass sie sich damit auseinandersetzen. Hinzu kommt natürlich, dass viele Menschen im Moment mit der Pandemie so stark befasst sind und auch persönliche Probleme haben, dass ich das auch verstehen kann, dass man sich jetzt nicht mit so einer Straße beschäftigen möchte. Aber diese Straße, wenn sie so kommt, wird uns alle sehr stark beschäftigen. Also wir zerstören da Grünzonen, die Kaltluft generieren. Wir, Elisabeth hat schon gesagt, wir können mit Hochwasser rechnen. All das, dieses ganze System bringen wir ins Kippen, wenn diese Straße so kommt.
Was heißt Überprägung
in dem Fall? Technische Überprägung heißt, es werden 14 Brücken sind geplant. Die kann man sich ja hochrechnen. Bei einem Streckenabschnitt von 6,9 Kilometer heißt es, dass unter 500 Meter eine Brücke kommt. Da zählen natürlich diese Grünbrücken auch dazu und diese Welle. Aber das ist im Sandkasten, kann man solche Spiele machen, aber nicht im Steinlachtal.
Und jetzt, wer kann alles wieder Einspruch einlegen? Können das auch Leute aus Tübingen?
Jeder, der sich betroffen fühlt, ab 7 Jahre darf man eine Einwendung schreiben. Die muss schriftlich sein, postalisch eingehen. Man muss eine Unterschrift setzen. Also E-Mails gehen nicht und die müssen im 2. Oktober beim Regierungspräsidium in Tübingen sein. Und auch Eltern dürfen für ihre Kinder eine Einwendung schreiben, die unter 7 Jahre sind.
Und ich in Tübingen kann mich natürlich auch betroffen fühlen.
Genau.
Wenn ich regelmäßig im Steinlachtal bin und...
Wenn Sie zum Beispiel Premium-Wanderweg machen wollen und bei diesem Premium-Wanderweg auch Premium-Blick haben wollen, dann ja.
Wird den Wanderwegen dann das Premium aberkannt?
Das könnte durchaus sein, wäre sogar sinnvoll.
Also Einstieg war eine Aktion, die wir gemacht haben, also mit der ersten Aktion, da gab es das Bündnis noch nicht, aber die Menschen, die jetzt im Bündnis sind, waren da großen Teilen dabei, war eben ein Flashmob, den wir gemacht haben, als der Peter Haug Ende Juli in Mössingen war, um die Streuobstwiesen zu prämieren und wir sind da mit diesem Transparent aufgetaucht, erst prämieren, dann planieren.
Der Minister, der Landwirtschaftsminister ist es ja.
Genau.
Ja, da, hier. Aktionen gibt es viele. Das Bündnis ist kreativ. Ihr macht jeden Sonntag auch einen Kulturspaziergang, taucht Protest gar nicht auf?
Entschuldigung, Kultur nicht. Es gab nur einen Kulturspaziergang, sondern es sind Trassenbegehungen. Also eigentlich sind es Spaziergänge genau entlang der Trasse.
Und was passiert da alles? Ihr geht spazieren, aber ihr schaut euch natürlich auch an, was da kommen mag.
Also es ist ein Spaziergang bei jedem Wetter, wie man gestern gesehen hat. Und es war sehr erstaunlich für mich, um das mal aufzurollen von gestern, bei Regenwetter, nass, kalt, eklig, mehr als 70 Personen, die sich da getroffen haben, um zu sehen, wiederum an einer nächsten Stelle, das ist diese Trassenherangehensweise, immer wieder andere Stellen entlang dieser Trasse tatsächlich als Anlaufstelle für den Spaziergang zu nehmen, um den Leuten und allen Beteiligten zu zeigen, Leute, so sieht's aus. Und dann kann man mit einem simulierten Foto zeigen und so wird's werden. So auch gestern, dort wo die Brücke im großen Stil über die Steinlach und dann weiter hoch Richtung Bad Sebastiansweiler geht. Es ist schon grauenhaft, wenn man ein ganz kleines bisschen Fantasie hat und sich dann vorstellt, dass in ungefähr 6 bis 10 Meter Höhe hier eine 30 Meter breite Spur oben über ein Tal geht, das jetzt noch ein Idyll ist. Das ist nicht nur ein Idyll, sondern sogar ein Unikat. Das kann ich also ein kleines bisschen beurteilen. Denn ich habe schon von über 30 Jahren in diesem Steinlachaue mit Schülern aus dem Quenstedt-Gymnasium eine biologische Exkursion gemacht. Und sogar einen Eisvogel gesehen damals. Und das soll was heißen. Das ist ein Indikator bestens, der besten Art für eine wirkliche Naturlandschaft. Und jetzt soll hier sozusagen einfach die Planierraube drüber und das Ganze niedergemacht werden. Und das ohne einen ökologischen Einpreisung dessen, was man kaputt macht. Und ich kann jeden Baum einpreisen heute. Ich kann zum Beispiel sagen, was eine Pappel oder eine Eiche in ihrem Lebensraum alleine an CO2 aus der Atmosphäre nimmt. Und das ist nicht wenig. Was diese Pappel an Windschutz für die Umgebung bedeutet, was diese Pappel als Heimstatt zum Beispiel für Bestäuberorganismen bedeutet. Das kann man alles kalkulieren und da kommt man auf einige zigtausend pro Baum. Und so geht es überall weiter, bloß solche Preise gibt es gar nicht. Denn es ist eine altbekannte Tatsache, ein stehender Baum hat gar keinen Wert. Nur ein gefällter und der geht ins Bruttosozialprodukt.
Also die Bäume sind dann hinterher nicht mehr da und werden auch noch vermarktet.
Also das ist das Problem insgesamt bei der Berechnung, wenn man sagt, man hat 106 Hektar Ausgleichsflächen, die innerhalb des Planfeststellungsverfahrens jetzt so benannt sind und notwendig werden, fragen wir uns, wie kann man eine zerschnittene Landschaft über eine Ausgleichsmaßnahme ausgleichen? Wie kann man Ackerflächen, die den Landwirten entzogen werden, gleichzeitig von ihnen verlangt man dann noch, dass sie die dicke Trespe auf anderen Ausgleichsflächen dann ansiedeln. Wie kann man das ausgleichen, wo wir doch jetzt gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass wir uns selbst vor Ort versorgen können?
Und das ist in der Planung nirgendwo drin bisher? Was sagt das Regierungspräsidium zu solchen?
Ich benenne das als Ausgleichsmaßnahme, aber es sind keine Ausgleichsmaßnahmen. Ich kann das nicht ausgleichen. Ich kann nicht, auch wenn ich eine Fläche, einen Boden abtrage und den woanders aufschütte, dann ist das keine Ausgleichsmaßnahme, weil dieser Boden ist tot. Der wird über Generationen hin nicht mehr die Qualität haben, die er hatte, als er gewachsen war an seinem Standort.
Da wird nur die reine Fläche quasi gegeneinander aufgewogen.
Es wird sozusagen eine Quantität genommen und keine Qualität. Und dieser Qualitätsmaßstab, den kann ich in der Natur nicht einfach simulieren, indem ich zum Beispiel die dicke Trespe um einige hundert Meter auf irgendeinen anderen Standort aussähe und dann sage, ich habe jetzt alles gemacht, was gemacht ist. Oder indem ich eine Gelbbauunge mit dem Netz einfange und sage, so, jetzt seh mal zu, dass du hier verschwindest. Ich schlepp dich auf die Alp oder ich schlepp dich in den Rammert. Ja? Und jetzt bleib mal da, ja? Wenn es irgendwie geht. Und so weiter und so weiter. Es ist, da braucht man sich keine wirklich Illusionen machen. Es ist ein massiver Eingriff in ein wunderschön bestehendes Ökosystem, das noch da ist, das von allen Seiten auch der jetzigen Landesregierung als sehr toll und sehr wunderschön angesehen wird. Vor allem natürlich aus dem Umweltministerium, wo gesagt wird, jedes Stückchen Natur muss unter allen Umständen erhalten. Der liebe Bürger sorgt dafür. Ja, wenn man dafür sorgen will, kriegt man sozusagen nur mit Mühe die Basisinformation. Kriege ich als, sagen wir mal, Bürgerinitiative nicht das Geld, um mir Expertisen einzukaufen. Das darf ich bitte selber machen, was natürlich die Regierungsseite auf jeden Fall immer hat. Und ich muss mich selber zum absoluten Spezialisten entwickeln auf allen Ebenen, die angefragt sind, um hier einzufordern, was normalerweise von denen, die verantwortlich sind, geliefert werden sollte, nämlich eine optimale Lösung und keine minimale.
Expertise ist hier in diesem Raum jetzt schon vorhanden und da wollen wir gleich auch nochmal weiter drauf eingehen auf die verschiedenen Konfliktbereiche und welche Auswirkungen das dann für die Natur und die Tier- und Pflanzenwelt haben wird. Die Expertise haben Sie eben angesprochen, dass sich die Bürgerinitiative selbst schlau machen muss, selbst in Vorleistung geht, um Folgen auch darzustellen, um Sachen herauszuarbeiten. Sie haben das jetzt auch schon hier im Studio hier mit Ihren auch Wissen, mit Ihren von Ihren Berufen her, von Ihren Studien und aber man kann sich ja auch so damit auseinandersetzen und was machen. Dann haben aber solche Pläne muss man ja auch lesen können und man muss das dann ja auch verstehen, was das dann bedeutet für die Natur da draußen. Wie kann man sich sowas aneignen?
Ja, also man tauscht sich sehr stark aus, man holt sich Informationen vielleicht bei Kennern, sag ich mal, aus dem privaten Bereich und lässt sich da helfen. Man studiert diese Karten natürlich auch wirklich sehr intensiv. Wir fassen natürlich auch unser gesamtes Wissen und unsere Fähigkeiten zusammen im Bündnis und versuchen uns somit eben auch Wissen gegenseitig anzueignen. Wir tauschen uns sehr viel aus und wir suchen natürlich auch viel nach Informationen und sind natürlich da auch sehr angewiesen drauf, dass wir uns da gut vorher informieren und dann somit eben auch an die Öffentlichkeit gehen.
Sie haben verschiedene Konfliktbereiche ausgemacht in dieser Trassenführung, 6,9 Kilometer zwischen Nehren und Bodelshausen. Vielleicht können wir die ja jetzt im Einzelnen auch noch mal ein bisschen besprechen. Einige hatten wir ja schon, aber so auf der westlichen Seite geht's los. Da ist der erste Konfliktbereich ein Wildtierkorridor. Da, ja. Was bedeutet das?
Wildtierkorridor heißt, das ist ein seit Jahrtausenden manchmal begangener Weg des Austausches zwischen Ökosystemen, Biotopen von Tieren, die wandern. Das bedeutet, hier läuft ein Hauptweg dieser Art von Nordschwarzwald bis auf die Schwäbische Alb. Das ist nachgewiesen. Das ist ein Generalwildwanderweg. Und der führt genau an der Stelle, wo in Zukunft ein Parkplatz, ein größerer, stattfinden soll, in der Nähe von Bad Sebastiansweiler, hier durch die Talaue. Und das ist natürlich etwas, was man selbstverständlich auch von Gesetzes wegen her zu betrachten hat, was auch betrachtet wird und was natürlich mit entsprechenden zumindest Annäherungen an eine möglichst geringe Beschädigung zu bewerkstelligen ist durch die entsprechenden Planer. Feststellen kann man jetzt, wenn man sich das genauer im Plan anschaut, dass da offensichtlich an einigen Stellen gedacht wurde, nun ja, die werden es schon nicht merken, wir machen es mal so. Zum Beispiel, der Parkplatz ist zu nahe, auch nach gesetzlicher Vorschrift, an dem eingeplanten Wildübergangsweg. Das bedeutet folgendermaßen, zum Beispiel, wenn der Wildübergangsweg eine Proportion hätte, die ausreichend wäre, was auch nicht der Fall ist, ja, dass hier eine massive Beeinträchtigung der meistens nachts aktiven Wanderer und Lebewesen sein wird, alleine schon durch die Beleuchtung. und durch die entsprechenden An- und Abfahrten aus diesem Parkplatz oder diesem Parkbereich heraus oder den dauernden Motorengeräusch, man denke bloß an einen Lastwagen im Winter, der Mann schläft da drin und lässt seine Heizung laufen. Das ist wirklich nicht vertretbar, auch nicht nach den gesetzlichen Vorgaben und muss eigentlich korrigiert werden. Das ist allerdings schwierig, wenn man das Ganze schon in einem Planfeststellungsverfahren so festgeschrieben hat, dass man kaum mehr Bewegungsfreiheit hat, wird es kritisch. Das wird sich zeigen dann. Des Weiteren ist es schon merkwürdig, dass sozusagen auch an dieser Stelle zwar Expertise eingeladen wird, denn ich meine, die Leute im Regierungspräsidium, die dafür zuständig sind, sind nun auch weder die Experten im Einzelnen und im Besonderen haben sie auch ihren sektoralen Blick und den großen holistischen meistens nicht und holen sich deshalb entsprechende Expertise. Aber wenn man dann wiederum in den Unterlagen feststellt oder durch Rückfrage bei den Leuten, die es gemacht haben, wie zum Beispiel ein Institut aus Freiburg, was habt ihr eigentlich jetzt da gesagt? Dann wird es sehr interessant, dass immer darauf verwiesen wird vom Regierungspräsidenten, wir haben sie einbezogen, aber da halten wir uns noch lange nicht daran, was die gesagt haben. Das ist zwei Paar Stiefel. Und es geht gar nicht. Denn eine ganze Reihe von den Leuten haben denen klipp und klar gesagt, zum Beispiel am Beispiel des Parkplatzes, so geht's nicht. Aber keine Reaktion.
Die haben es trotzdem gemacht. Ja. Ein Parkplatz für LKWs soll dahin, neben dem Wildtierkorridor. Und wie soll der, also LKW-Parkplatz ist ja dann nicht nur quasi eine Haltebucht.
Nein, soll bis zu 35 Fahrzeuge aufnehmen können, ja, für Tag- und Nachtablage aller Art. Und das ist sozusagen dann der Sammelparkplatz für diese Kategorie von Fahrzeugen von Rottweil bis nach Tübingen. Man könnte diesen Parkplatz ohne weiteres an jeder beliebigen Stelle dieser Strecke machen, wo es kein so ein massiver Nebeneffekt wäre, wie er an dieser Stelle ist, nicht nur gegenüber der, sagen wir mal, Wildtrasse, ja, oder dem Wildwanderweg, sondern auch gegenüber einem Rehabilitätszentrum namens Bad Sebastiansweiler, das unmittelbar in der Nähe ist. Die werden auch eine Freude haben, wenn sie ununterbrochen an, ab und Einbuchtungen auf einem Parkplatz nicht allzu weit weg haben. Deshalb, das Ding ist hochbrisant. Diese Lokalisation. Und die sollte auf jeden Fall in irgendeiner Weise, egal was für Planungen überhaupt bestehen sollten, auf irgendeiner Weise so angepasst werden, dass sie wenigstens den grundsätzlichen gesetzlichen Bestimmungen auch entsprechen.
Gibt es nicht die Chance dann für eine Klage, wenn Gesetze da nicht berücksichtigt wurden?
Im Grundansatz gibt es das, natürlich, selbstverständlich. Aber erst muss sozusagen es abgelehnt werden. Dann kann geklagt werden. Und dieses wiederum, und da komme ich wieder zu dem Punkt, was kann eine bürgerbasierende Vereinigung, ja, was kann die an dieser Stelle machen gegen einen großen Apparat? Da wiederum sind dann, sagen wir mal, Verbände gefragt, die selbstverständlich auch von uns aus mit angegangen werden und einbezogen werden.
Zum Beispiel der NABU?
Ja, genau, der NABU ist mit dabei, aber auch der Bund Naturschutz haben wir Kontakte jetzt schon, um eben Argumente liefern zu können, um denen die Möglichkeit für eine Klage einzuräumen.
Aber nochmal vielleicht, trotzdem nochmal, was die Auswirkungen für den Wildtierkorridor und dann gehen wir weiter in den Konfliktbereichen entlang der Trasse. Was kommt da noch alles, was wir jetzt noch nicht hatten?
Also es erfolgt dann die Trasse weiter nach Sebastiansweiler und nach Sebastiansweiler bis so an die Einfahrt nach Mössingen ist das Tannbachtal. Das Tannbachtal ist auch noch sehr naturnah, birgt sehr vielen Lebenswesen ein Habitat. Es ist unter anderem dort eben der Nachtkerzenschwärmer auch vertreten. Das ist ein Tier, das FFH geschützt ist. Also das FFH ist ein Europarecht, das der Bund eben umsetzen muss. Und da es den Nachtkerzenschwärmer so selten nur noch gibt, steht er mit hier auf dieser Liste. Und für ihn erfolgt ein sehr großer Schutz. Dann ist es auch so, dass im Tannbachtal eben Fledermäuse ihren Lebensraum haben und zu diesen Fledermäusen ist es auch so, dass eben 4 Arten als sehr stark gefährdet angesehen werden und 4 weitere eben als gefährdet eingestuft werden. Wir haben unter anderem eben die Bechsteinfledermaus in diesem Gebiet vertreten, die eben ganz stark geschützt wird und europaweit nur noch sehr selten eben gibt. Und das Tannbachtal ist somit betroffen, dass es unter anderem natürlich eine große Brücke kriegt und auch nach Sebastiansweiler wird die Straße eben tiefer gelegt, weil es dort einen Höhenzug gibt, um diese Höhe eben auszugleichen, wird sie tiefer gelegt.
Also Brücken, Beton, Tieferlegungen, viel, viel Einschnitte, viel Versiegelung auch und Auswirkungen für die Tier-Naturwelt, aber auch für den Menschen. Ja, da wohnen ja, welche Ortschaften sind alle betroffen? Also Bad Sebastianweiler, Mössingen, Ofterdingen und Nieren dann auch noch.
Belsen, ja. Bestenhardt.
Also da kommt einiges zusammen. Ja. Was da lebt. So, jetzt nochmal, klären wir vielleicht nochmal gegen Ende, wie jetzt die einzelnen Schritte sind. Jetzt ist Feststellungsverfahren läuft, bis 2. Oktober kann man Einspruch erheben, das wird dann gesichtet und dann kommt da hoffentlich eine Einsicht aus eurer Sicht, aus Ihrer Sicht?
Ja, wir hoffen halt, dass das Regierungspräsidium dann merkt, dass viele Leute eben Einspruch erwägen und dass auch die Argumente, die die Leute eben bringen, sehr aussagekräftig sind. Und das Regierungspräsidium reagiert auf jeden Einspruch schriftlich. Und es ist dann auch so, dass es zu einem Erörterungstermin kommt, wo eben so gesehen die Bürger nochmal gehört werden oder auch der NABU durch unseren Einspruch eben. Und dann wird noch einmal geguckt, ja, wie läuft es denn weiter? Und wir hoffen einfach, dass es sich dann Verschiebungen ergeben in der Planung. Und wir hoffen natürlich ganz stark, dass diese Variante dann doch nicht geplant wird und man vielleicht noch mal nachhaltig nachdenkt auf dem Regierungspräsidium. Das würden wir uns sehr stark wünschen. Um noch einmal anzugehen, eben den Parkplatz wegzunehmen und neu zu überlegen, einer Tunnellösung doch mehr positiv entgegenzustehen.
Schätzen Sie das ein? Wie realistisch ist es, dass im Regierungspräsidium gab es schon Signale?
Signale gab es bestimmt nicht, außer dass gestern der Pressesprecher des Regierungspräsidiums dabei war. Das ist ein kleines Signal, aber ein nicht unbedeutendes. Auf jeden Fall lauschen sie schon und das ist gut so. Und deshalb müssen wir uns unter allen Umständen eines machen, weiterhin die Öffentlichkeit über die einzelnen Zusammenhänge an einzelnen Punkten oder immer wieder sozusagen aufzuklären. Die nächste Möglichkeit wäre unter anderem am nächsten Sonntagabend, 18 Uhr, ins Steinlachtal zu kommen und dort mit bei der Eröffnung einer, sagen wir mal, Plakatwand mitzuhelfen, mitzuwirken, sich informieren zu lassen über diese Sorte von Trasse. Und es wird dort auch dann der sozusagen Grundslogan, der uns unter anderem antreibt, auch erscheinen, nämlich Tunnelplan statt Asphaltwahn. Das ist genau das, was es zusammenfasst. Und des Weiteren sich weiterhin sozusagen bei den verschiedenen Leuten, die hier mitarbeiten, die Unterlagen kommen zu lassen oder geben zu lassen, Informationen geben zu lassen, über wie mache ich einen Einspruch, wie kann ich das zu welchem Zeitpunkt wo abliefern oder sollte ich tun, damit ein möglichst breites Spektrum sich hier dem planerischen gegenüber zeigt, dass es nicht so ohne weiteres einfach jetzt hier billigend in Kauf genommen wird, dass eine ganze Landschaft zerstückelt, zerflattert und zerbaut wird.
Man kann auch Informationen über die Homepage kriegen. B27 neu heißt die. Da werden Sie erfahren, also es sind Hilfestellungen zu einem Einspruch drin. Es sind, und die ganzen Termine werden da aufgelistet, wird aktuell gepflegt und es gibt auch einen Blog, da kann man ständig nachlesen, was so läuft.
Wie weit würden Sie gehen in Ihrem Widerstand? Jetzt schöpfen Sie gerade noch die rechtlichen Mittel aus. Gibt es da auch Blockaden, Möglichkeiten? Was wäre da möglich?
Wir wünschen uns ein ganz normales Prozedere der Einsicht, ohne dass irgendeiner Weise hier etwas agitationsmäßig notwendig ist, weil wir wollen auf der argumentativen Ebene die Sache, also nach meinem Verständnis, auf der argumentativen Ebene die Sache dorthin bringen, wo sie hingehört, nämlich zu einem Überdenkungsprozess, zu einer besseren, optimierteren Lösung als nur zu einer Lösung. Was Einzelne in diesem Zusammenhang dann tun oder nicht tun, das ist ihre Angelegenheit.
Und das muss man sehen, was da, wie es weitergeht einfach. Na, ich bedanke mich für diese Informationen und für Ihr Engagement auch. Schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Toi, toi, toi mit den weiteren Aktionen, Aktivitäten auch. Vielen Dank.
Dankeschön.
Besten Dank.